Gasgeflüster im Blaulichtmodus, denn wir haben mal wieder einen besonderen Gast. Chris ist von der Polizei Hessen, Motorradpolizist und Fahrlehrer. Er bildet also alle aus, die im Alltag auf dem Motorrad für die Polizei unterwegs sind. Und so beschreibt er auch, wie das Berufsleben eines Motorradpolizisten aussieht, was man dafür mitbringen muss und welche Herausforderungen es dabei gibt. Wir sprechen über Besonderheiten der Motorräder, der Ausrüstung und vieles, vieles mehr. Also unbedingt einschalten in dieser Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Michel, hallo.
Hallo, Jan. Schön, dich zu sehen.
Ebenso, aber ich muss es kurz halten, weil ich bin aufgeregt. Ich bin wirklich aufgeregt. Wir haben heute mal wieder eine dieser ganz besonderen Folgen. Und die ist alleine deshalb besonders, weil wir dieses Ziel oder diesen Inhalt schon wirklich, glaube ich, vor 2 Jahren mal angestoßen haben.
Länger. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Ich glaube, seit Beginn unserer Gasgeflüster-Geschichte haben wir einen Gast dieser Form auf der Agenda, haben uns das gewünscht. Wir haben schon mehrere Anläufe gehabt. Wir hatten schon jemand Ähnliches aus dem Umfeld, aber nicht genau das, was wir gesucht haben. Und jetzt ist es aber endlich soweit. Und was macht dich besonders aufgeregt, Jan? Warum bist du so bitzelig?
Ja, also die Person finde ich einfach ganz cool, als ich mir das vorher alles so mal angeschaut habe, dann, dass es dann jetzt wirklich soweit ist nach dieser langen Zeit, und ich bin einfach wahnsinnig gespannt auf die Inhalte, und jetzt leite ich nämlich genau dazu ein. Wir haben, glaube ich, auch schon mal so in ähnlichem Bereich drüber gesprochen. Es gibt ja auch einfach so viel krasse Berufe, die in Kontext mit unserem Lieblingshobby, nämlich dem Motorradfahren, stehen, und einen Einblick hatten wir ja bereits auch mal, als du bei der Bundeswehr warst und dort Yamaha auf die Seite gelegt hast. Dieser kleine Ellbogencheck muss dann an der Stelle nochmal sein.
Unbedingt.
Und haben dann gesagt, boah, es gibt halt auch noch irgendwie diese ganzen Behörden, die damit zu tun haben und die vor allem die Motorräder potenziell auch in, wie soll man sagen, Situationen bewegen, die wir als herkömmliche Menschen gar nicht so kennen. Und so war es, dass wir nämlich mal unseren Freund und Helfer, die Polizei, auch angesprochen haben, gesagt haben, hey, ist da mal die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen? Und tatsächlich, die bayerischen Kollegen hier aus München haben mich dann an eine Pressestelle verwiesen, und meine E-Mail-Verhalte im Nirgendwo lag bestimmt daran, dass es im Spam-Ordner gelandet ist. Ich möchte ihnen überhaupt nichts Böses unterstellen. Und dann war es aber so, dass ich glaube, vor 3-4 Monaten, das muss irgendwo in der Sommerzeit gewesen sein, wieder die Instagram-Profile dieser Welt scanne, und auf einmal kommt mir eins in den Feed, und damit kommen wir direkt zum Thema, nämlich von Chris. Chris ist Polizist und hat einen Instagram-Kanal, der nennt sich chris.polizeihessen, ich hoffe, das war so genau richtig, und klärt dort auf über Polizeiarbeit auf dem Motorrad und berichtet aus seinem Alltag. Er ist nämlich, und damit mache ich jetzt direkt die Vorstellung, Fahrlehrer für Polizistinnen und Polizisten, die sich auf motorisierten Zweirädern bewegen wollen während ihres Arbeitsalltages, und zeigt Insights darin auf seinem Instagram-Kanal. In dem Vorgespräch hat er mir sehr überraschenderweise, das wusste ich gar nicht, gesagt, dass er das Ganze eigentlich erst seit Februar macht, und mittlerweile ist er aber bei weit über 50.000 Followern. Also ist er rasant schnell gewachsen. Das zeigt schon mal, er scheint einen Nerv getroffen zu haben. Und wie ich finde, macht er das eben auch sehr sympathisch und sehr cool. Und deswegen bin ich auch aufgeregt, dass wir ihn heute mit dabei haben. Wie es dazu kam, wie er so schnell gewachsen ist, das wird er uns gleich erzählen. Das war nämlich auch eine Kontaktaufnahme der etwas anderen Art. Denn er hat zwar sofort, also wirklich in Sekundenschnelle auch geantwortet, aber wie es dann so ist, und das ist nämlich eine Besonderheit, er ist nicht einfach nur Influencer, sondern das eben im Namen des Gesetzes, so glaube ich, kann man es sagen. Und deshalb spielt bei all dem auch die Polizeidirektion noch eine Rolle und wollte ein Wörtchen mitreden. Das ging aber ganz wunderbar. Und jetzt genug der langen Worte. Herzlich willkommen hier am Biker-Stammtisch. Chris, du sitzt in einem Zimmer auf einem Sofa, wo hinten dran Polizei Hessen Karriere steht. Und damit direkt die Frage an dich, wo bist du genau und wie bist du überhaupt dorthin gekommen? Wann ging alles los? Hallo Chris.
Hi, freut mich sehr, dass ich hier sein kann. Hat ja wirklich auch reibungslos geklappt jetzt. Und ja, wo bin ich jetzt gerade? Ich sitze gerade in unserem wunderschönen Studio von Polizei Hessen Karriere. Ich bin nämlich jetzt gerade im Winter, mache ich so eine kleine Personalentwicklungsmaßnahme und bin hier beim Nachwuchsmanagement tatsächlich. Deswegen auch Polizei Hessen Karriere. Wir machen noch ein bisschen Nachwuchswerbung. Aber letztendlich, meine Haupttätigkeit ist ja die Fahrqualifizierung bzw. Fahrlehrer-Dasein. Und gerade im Sommermonat bin ich natürlich dann viel auf dem Motorrad unterwegs. Ne? Also ich bin hier in Wiesbaden ansässig bei der Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit. Das ist ein langes Wort. Früher mal Polizeiakademie, jetzt heißen wir so. Und genau, bilde hier aus.
Wunderbar. Also da haben wir schon einen Einblick, wo du bist, wo du sitzt, was deine aktuellen Aufgaben sind und wie sich das in den nächsten Monaten auch entwickeln wird. Jan hat ja schon angedeutet, dass du da sehr aktiv bist auf deinem Instagram-Account. Ich habe da auch schon mir so ein paar Sachen logischerweise angeguckt in Vorbereitung und bin dann auch drauf hängen geblieben, weil es einfach sehr spannend und interessant gemacht ist. Und neben dem Bereich Motorrad, wenn ich das richtig gesehen habe, auch den Ausbildungsbereich Vierrad mit abdeckt, du da quasi auch Informationen zuteilst. Wir sind jetzt ja aber nun ein Motorrad-Podcast und hinter dem Polizisten steckt ja auch ein Motorradfahrer und die klassische Frage, die bei uns bei fast allen Gästen und Gästinnen zu Beginn gestellt wird, ist natürlich die nach dem Ursprung des Zweirad-Virus. Ne? Wie kam der in dein Leben? Wann fing für dich das alles an? Denn ich gehe ja mal davon aus, dass du Motorrad gefahren bist, bevor du zur Polizei gegangen bist.
Ja, schon sehr, sehr weit im Voraus. Also tatsächlich, wie das oft so ist, die Infektion kam quasi familiär durch meinen Vater, der früher Motorrad gefahren ist, jetzt immer noch Motorrad fährt. Er war auch Fahrlehrer tatsächlich, auch bei der Polizei. Und so kam das tatsächlich, dass er mich da relativ früh auf so ein kleines Motorrad mal gesetzt hat, im Kindesalter schon, natürlich auf abgesperrtem Gelände. Und dementsprechend, ja, wusste ich immer, das ist das, was ich später mal machen möchte, beziehungsweise ich möchte Motorrad fahren, gern so früh wie möglich und bin dann natürlich auch über Mofa-Prüfbescheinigung hin zu 125er damals gekommen, dann irgendwann den großen Führerschein gemacht, A beschränkt hieß es ja damals noch, vor 2013. Und ja, bin dann quasi alle Stufen so durch und habe vieles ausprobiert und bin letztendlich einfach familiär zum Motorradfahren gekommen und habe immer schon, mein Vater hat auch Sicherheitstrainings gemacht, war da als Kind mit dabei, habe mir ganz viel angeguckt, wie funktioniert das, wie geht das richtig und konnte so eigentlich auch relativ gut rangeführt werden an Grenzen, weil ich selbst immer schon sehen konnte, was funktioniert denn und was funktioniert nicht. Und habe mir, glaube ich, dadurch auch sehr viele Unfälle erspart, so im Jugendalter, weil ich immer genau wusste, wo die Grenzen sind.
Super spannend, also und vor allem auch diese familiäre Einführung, klingt dann ja total valide. Also höre ich raus, Motorradfahren war quasi gesetzt, das also im besten Fall auch beruflich zu verbinden. Und Polizei war dann sozusagen auch einfach der logische Schritt durch den Vater mit reingebracht. Oder hattest du noch andere Alternativen?
Ich hatte noch ein paar andere Alternativen, also ich wusste, ich wollte studieren nach dem Abitur, aber Polizei war eigentlich, also aus eigener Motivation, ne? Ist nicht so, dass mein Vater gesagt hat, du gehst aber später zur Polizei. das war nicht so, er hat mir immer die freie Wahl gelassen, meine Eltern haben mir immer die freie Wahl gelassen. Ich habe auch überlegt, erstmal in den Wirtschaftsbereich zu gehen nach dem Abitur, aber ich wusste relativ schnell, Polizei ist schon das, was ich möchte, was ich machen will und das war gar nicht so, dass ich jetzt unbedingt Fahrlehrer werden wollte, sondern ich wollte tatsächlich den Polizeiberuf erstmal von Grund auf erleben. War ja auch dann nach dem Studium erstmal ganz normal auf einem Revier und habe da ganz normal im Streifendienst gearbeitet und bin dann irgendwie zum Motorradfahren gekommen, ja, innerhalb der Polizei.
Aber wenn ich dann da einhaken darf, war denn dieser Karriereweg einigermaßen planbar, wenn du sagst, hey, es war schon dein übergeordnetes Ziel, auch so in diese Fahrinstruktion und so weiter zu gehen. War das was, wo du relativ früh zu Beginn deiner polizeilichen Karriere sagen konntest, hey, da möchte ich hin? Und alle haben gesagt, jo, kriegen wir hin, Chris. Oder war es dann zwar der Wille, aber doch auch irgendwie eher so eine Fügung und Beharrlichkeit, schon mal direkt so mit Blick auf die Leute, die sich vielleicht auch überlegen, hey, vielleicht wäre das ja auch was für mich. Inwieweit war das planbar?
Also der Wille war natürlich da. Grundsätzlich kann ich natürlich nicht davon ausgehen, wenn ich mich bei der Polizei bewerbe, dass ich direkt nach dem Studium zur Motorradstaffel komme, zu einer Spezialeinheit komme. Ne? Ich muss natürlich erstmal meine Erfahrungen sammeln in bestimmten Bereichen. Aber ich kann mich natürlich relativ schnell spezialisieren. Dadurch, dass wir eine relativ große Personalfluktuation immer mal wieder haben, ne? Stellen, die wechseln. Und dementsprechend war es auch bei mir so, dass ich nach dem Studium, nachdem ich auf einem Revier war, wusste ich immer, okay, ich möchte in den Verkehrsbereich. Ne? Also ich möchte mit Fahrzeugen zu tun haben. Ich möchte mich mit technischen Besonderheiten auseinandersetzen, bei Kontrollen zum Beispiel. Und so kam ich damals zur Polizeiautobahnstation hier in Wiesbaden und hat mir super gut gefallen. Und irgendwann war es dort tatsächlich so, weil ich wusste natürlich auch, dass dort Motorrad gefahren wird, ne? Also dass dort Streifenmotorräder stehen und diese auch bewegt werden müssen. Das ist insbesondere bei Verkehrsdienststellen bei uns der Fall, ne? Dass da natürlich dann Verkehrsmaßnahmen getroffen werden müssen. Und dementsprechend werden die natürlich auch häufig mit dem Motorrad einfach gemacht. Und dann war es so, dass da plötzlich ein Platz frei war. Ne? Also es gibt immer eine bestimmte Anzahl an Fahrern für die Motorräder. Und dann habe ich mich natürlich sofort gemeldet, weil ich wusste, das möchte ich machen. Und damals hat der Revierleiter dann auch gesagt, oder der Stationsleiter heißt das vielmehr, du kriegst den Platz, du kriegst den Lehrgang. Und dann gab es eine Besonderheit, dann bin ich tatsächlich zu meinem Vater auf Lehrgang gekommen, weil er damals noch aktiv ausgebildet hat. Und ich habe dann bei meinem eigenen Vater den dienstlichen Lehrgang mit anderen zusammen gemacht und war eine schöne Zeit, ja.
Geil.
Jetzt haben wir den Einstieg so ein bisschen rekapituliert und es gibt ja aber noch zwei ganz besondere Hürden, in Anführungsstrichen, die du genommen hast. Denn wir haben es vorhin schon festgestellt, du bist auf Social Media aktiv. Ich habe mein Arbeitstitel für die Folge ist Polizeifluencer. Und ich denke mal, das ist ja auch ein Bereich, den es A bei der Polizei noch nicht so besonders lange gibt. Und der jetzt, wie es Jan vorhin schon angedeutet hat, von dir erst seit Februar in Anführungsstrichen ausgefüllt wird. Wie war denn da, ich sag mal, die Entwicklung? Wie kam das denn dahin? Und du bist ja in deiner Funktion als Fahrlehrer, ich sag jetzt mal, in diesen Social-Media-Bereich gekommen. Wie hängt das denn zusammen? Also wann kam diese Fahrlehrersituation und wann kam vielleicht dann auch die Idee oder wie kam die Idee vielmehr, das auf eine Social-Media-Präsenz zu übertragen und da Kommunikation außerhalb des Polizeiumfeldes anzustoßen?
Also Fahrlehrer bin ich ja schon ein bisschen länger. Also ich habe zuerst diese Trainerscheine gemacht, die man halt machen kann im Motorrad- und Autobereich. Bin dann Fahrlehrer geworden, das war 2021 und seitdem auch hier im Ausbildungsbereich aktiv bei der Polizei. Und im letzten Jahr, 2024 war das, ja, genau. Im letzten Jahr kam plötzlich so eine Ausschreibung bei uns innerhalb der Polizei, dass man, Corporate Influencer nennen wir das bei uns, die wurden gesucht und dann hat man, bei uns im internen Netz, sage ich jetzt mal, so einen Aufruf mit Video gestartet, dass man sich bewerben kann. Dann habe ich mir das angeguckt und dachte mir so, weiß ich das noch nicht. Ich bin eigentlich nicht so der Social-Media-Mensch. Also ich habe jetzt privat nicht irgendwie einen großen Account gehabt und habe da jetzt auch nicht regelmäßig was gepostet oder so, sondern habe da meine 200 Follower oder so gehabt, das, was man halt privat so hat. Mehr war das nicht, also jetzt nicht so extrem aktiv gewesen. Und dann dachte ich mir so, hört sich interessant an, aber ob ich da jetzt so der Richtige für bin, weiß ich nicht. Dann hat mich irgendwann noch mal ein Kollege hier aus der Nachwuchswerbung angesprochen, hat gesagt, hier, du mit deinem Motorrad, das wäre doch eigentlich ziemlich interessant, das eigentlich viele Leute interessiert. Also war seine Einschätzung. Da dachte ich mir so, Motorrad ist ja eigentlich eine Sache, die immer bei Social Media ganz gut funktioniert. Und gerade mit so einem polizeilichen Hintergrund wäre das vielleicht doch irgendwie was. Und dann habe ich tatsächlich so ein Bewerbungsvideo gedreht, mussten wir damals machen, habe meine Arbeit so ein bisschen vorgestellt. Und dann kam ich in die engere Auswahl und bin dann jetzt unter diesen 5 Influencer-Profilen, die wir in Hessen haben, und begleite da meine Arbeit. So kam das eigentlich zustande. Ja.
Das ist super spannend. War mir jetzt auch gar nicht bewusst, dass das quasi der bürokratische Schritt dahinter ist. Wenn du jetzt sagst, das ist sozusagen auch eine offizielle Ausschreibung, dann nimm uns einfach nochmal auch kurz mit, was das denn jetzt für deinen Arbeitsalltag bedeutet. Fahrlehrer, ja, aber wenn das dann sozusagen offiziell auch eine Aufgabe ist, die du machst, wie viele Stunden pro Woche werden dir dafür irgendwie eingeräumt und wie viel Chris sehen wir denn jetzt tatsächlich auf dem Instagram-Account und wie viel Polizei Hessen sehen wir dort?
Ja, also letztendlich habe ich natürlich meine hauptamtliche Tätigkeit, das ist der Aus- und Fortbildungsbereich bei uns. Also wir haben tatsächlich sehr, sehr viel Lehrgangsbetrieb bei uns. Also mehrere tausend Leute schleusen wir im Jahr durch die Lehrgänge, also nicht nur im Motorradbereich insgesamt, ne? Also wir bieten ja auch im Autobereich sehr viel an und haben täglich Lehrgänge, wo ich dann auch mit eingesetzt bin. Aber dabei läuft natürlich dieses Nebenamt so ein bisschen mit. Ne? Das ist ein offizielles Nebenamt, was ich hier habe. Und versuche natürlich dann die Sachen auch zu begleiten, aber nehme mir natürlich auch hin und wieder extra Zeit. Das sieht man natürlich auch vielleicht an den Videos, wenn ich irgendwas erkläre, dann geht das nicht im Lehrgangsbetrieb, gerade mal, wenn die Schüler nebenbei stehen, sondern da muss ich mir dann tatsächlich mal eine halbe Stunde nehmen und ein bisschen was erklären, gerade wenn es irgendwas rund um Verkehrsprävention ist. Dann nehme ich mir dafür Zeit und roundabout sind das so 4 Stunden die Woche, die ich mir da Zeit für nehme. Das ist so der Ansatz. Dann gibt es natürlich auch noch Nachrichten zu beantworten, Kommentare zu beantworten, je nachdem, was gerade so läuft, ne? Also je nachdem, wie erfolgreich, sage ich jetzt mal, das Reel oder der Beitrag gerade ist, gibt es natürlich immer so eine Nachrichtenflut immer mal wieder, manchmal ist es mal weniger, ihr kennt das wahrscheinlich auch und das gilt es natürlich dann auch zu beantworten, aber da habe ich natürlich auch Hilfe im Hintergrund, da gibt es immer ein Team, was da auch so ein bisschen mit drauf guckt, damit da nichts verloren geht.
Jetzt hast du den Rahmen, in dem du deine Social-Media-Aktivitäten gestaltest, beschrieben? Da muss ich sagen, bin ich erstmal überrascht, dass du das mit 4 Stunden pro Woche hinbekommst, ne? Weil wir machen das ja auch über die verschiedenen Kanäle und wissen in Anführungsstrichen, wie aufwendig das ist, vor allem wenn man regelmäßig posten will. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du deinem Arbeitsalltag in Anführungsstrichen nur die Präsenz vor der Kamera dazugehört. Du musst dich jetzt nicht abends nach Dienstschluss, weil du gesagt hast, das ist ein Nebengewerk sozusagen, musst dich nicht abends nach Dienstschluss noch hinsetzen und Videos schneiden und irgendwelche Reels editieren, sondern deine Rolle spielt sich quasi vor der Kamera ab und du bist dann vielleicht eventuell derjenige, mit dem kommuniziert wird, wenn dort Nachrichten und Kommentare kommen. Aber ansonsten ist das, nehme ich mal an, in diesem Rahmen abgehakt, oder?
Ja, schon. Also es ist jetzt nicht so, dass ich quasi um 16 Uhr heimgehe und dann nicht mal drauf gucke. Es ist ja schon so, also dieser Ansatz der Corporate Influencer ist schon so, dass wir nahbar sein wollen und auch teilweise ein bisschen aus unserem Privatleben auch preisgeben. Ja, also das ist natürlich jetzt nicht so, dass ich auf Schritt und Tritt meinen Alltag mitverfolge. Irgendwo gibt es natürlich auch Grenzen. Aber es ist schon manchmal so, dass ich aus dem Urlaub mal einen Post mache, mal eine Story aus der Freizeit. Wenn ich privat mit dem Motorrad unterwegs war, jetzt zum Beispiel auf Enduro-Tour jetzt im Sommer, da habe ich schon hin und wieder mal eine Story gemacht und dementsprechend begleitet mich das tatsächlich auch privat in Maßen. Ja, so soll es aber auch sein.
Du hast angedeutet und erklärt, was jetzt deinen aktuellen Tagesablauf ausmacht, wie deine Aufgaben aktuell aussehen. Du hast aber auch angedeutet, dass logischerweise vor diesem Schritt zum Fahrlehrer, der dein Dienst schon fahraktiv gewesen ist, ich gehe davon auch aus, dass du neben dem Auto auch Motorradpolizist aktiv gewesen bist. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Bin auch Motorrad gefahren.
Perfekt, das ist natürlich für uns ein ganz spannendes Thema, weil viele von uns ja überhaupt gar keine Vorstellung haben, wie das Leben als Motorradpolizist aussieht. Ich denke, du hast es ja gerade angedeutet, ne? Diese Fahrlehrersituation oder Position, in der du jetzt gerade bist, die ist natürlich eine sehr besondere. Da gibt es nochmal deutlich weniger als Polizisten, die im fahraktiven Dienst sind. Erzähl doch vielleicht mal ganz kurz, wie muss man sich das Leben denn als Motorradpolizist vorstellen? Wie sieht da der Dienst? Ich habe da direkt 1000 Fragen mitgebracht, weil ja all das, was du quasi im Dienst hast, uns auch im Privaten, als private Motorradfahrer betrifft, ne? Sei es Fahrtechnik, sei es Schutzausrüstung, sei es, ich sag mal, Technik. Wie gestaltet sich das denn? Erklär doch mal ganz kurz, wie so, ich sag mal, ein Tag, ein normaler Tag im Alltag eines Motorradpolizisten aussieht.
Also grundsätzlich muss ich tatsächlich sagen, ist es gerade in Hessen auch ein bisschen verschieden, je nachdem, wo der Einsatzbereich ist. Ne? Also Motorräder gibt es in ganz Hessen. Aber man muss einmal unterscheiden zwischen unserer Landesgradstaffel, die für bestimmte Einsätze eben zuständig ist. Da komme ich dann gleich drauf zu sprechen. Und dann gibt es eben den täglichen Dienst. Ja. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel mal Schwerpunkt Frankfurt sich anschaut, da gibt es eine Verkehrsdirektion, die dort letztendlich auch Motorradfahrer beschäftigt. da geht es letztendlich hauptsächlich einfach darum, Einsätze zu betreuen, Verkehrsmaßnahmen zu betreuen und natürlich auch Streife zu fahren im Team. Und das sind tatsächlich dann Kolleginnen und Kollegen, die den ganzen Tag auf dem Motorrad unterwegs sind, Streife fahren, Kontrollen durchführen, aber natürlich auch insbesondere Verkehrsmaßnahmen betreuen. Demos sind ja letztendlich in der Großstadt auch, ja, je nach Saison, sage ich jetzt mal, fast täglich zu finden. Und dementsprechend brauchen wir einfach ein Verkehrsmittel, was schnell, wendig ist, was gut einsetzbar ist, auch auf engem Raum. Und das ist das Motorrad einfach unverzichtbar. Das ist letztendlich so ja, der normale Einsatzbereich dann. Ne? Natürlich gibt es trotzdem auch hin und wieder was zu schreiben. Es ist nicht so, dass man den ganzen Tag jetzt auf dem Motorrad unterwegs ist und fährt, ne? Also Motor einmal anmacht und dann fährt 12 Stunden lang, sondern das ist dann schon so, dass man natürlich dann auch das, was man erlebt hat, noch zu Papier bringen muss und zwischendurch auch mal reinfahren kann, um entsprechende Berichte zu fertigen. Aber Schwerpunkt sind Verkehrsmaßnahmen, Einsatzgeschehen, Lotsungen, bei Fußballspielen zum Beispiel. Das ist das, was letztendlich der Schwerpunkt ist. Und dann hätten wir noch die Landeskratzstaffel. Das ist was ganz Besonderes hier bei uns in Hessen. Das sind, also die Landeskratzstaffel ist keine Institution, die täglich quasi als Institution greifbar ist, sondern die wird immer zusammengerufen, wenn bestimmte wichtige Einsätze sind. Auch teilweise länderübergreifend, also im gesamten Bundesgebiet dann auch aktiv, unterstützend bei anderen Bundesländern. Und das sind nochmal speziell ausgebildete Motorradfahrer bei uns, die dann in dieser Kratzstaffel sind und dann insbesondere für speziellere Maßnahmen, wie zum Beispiel Staatsbesuche, dort, wo einfach ein eingespieltes Team notwendig ist, wo entsprechend Kolonnen begleitet werden müssen, die sehr, sehr hochrangig sind, wo Formationen gefahren werden müssen und einfach ein sehr, sehr professionelles Auftreten dann notwendig ist. Das ist die Landeskratzstaffel, besteht aus 35 Personen hier in Hessen und die werden dann entsprechend von den Dienststellen, wo sie originär ansässig ist, dann zusammengezogen, speziell für diese Einsätze.
Jetzt hast du ein sehr breites Aufgabenspektrum benannt, vor allem dann auch nochmal mit der Landeskratzstaffel. Aber wenn wir vorher an die, klingt jetzt so negativ, normalen Motorradeinheiten vielleicht gehen, da hast du ja benannt, Streife fahren, aber halt eben auch Demonstrationen begleiten. Das wird dann einfach quasi von Woche zu Woche oder Monat zu Monat zugeteilt. Also alle, die darin beteiligt sind, machen das auch alles oder gibt es dann wirklich die, die nur Demos betreuen oder nur Streife fahren? Wie sieht das aus?
Genau, nee, also tatsächlich alle, die entsprechend ausgebildet sind als Kartfahrer, werden auch als Kartfahrer eingesetzt für alle Bereiche, die eben vorkommen können, ja.
Okay, und jetzt das Thema Streife wird ja wahrscheinlich auch viele interessieren, weil es ist vermutlich nicht so, dass die halt sagen, ah ja, wenn ich in Hessen bin, dann fahre ich jetzt schön raus in Taunus oder in Odenwald und fahr da mal schön Streife, huppala, da gibt's ja ganz schön schöne Kurven und so und ist ja auch toll, sondern das wird wahrscheinlich vordefinierte Gebiete sein, durch die sie fahren und ist das dann bei Wind und Wetter oder sagt man dann auch irgendwie, wenn es einfach nur regnet, nee, das machen jetzt heute die Leute mit den Vierrädern?
Also grundsätzlich bei Wind und Wetter, wir sind ganz gut ausgestattet, ne? Also Regen macht da eigentlich nichts, da kommt nichts durch unsere Kleidung. Und dementsprechend grundsätzlich bei Wind und Wetter, aber es kommt natürlich auf die Zielrichtung an. Ne? Also wenn wir jetzt 11 Grad und Regen haben, brauchen wir jetzt nicht die Biker-Hotspots kontrollieren, weil da entsprechend wenig unterwegs sein wird und auch entsprechend logischerweise dann auch keine üblichen Verstöße festgestellt werden. Das kommt ganz auf die Schwerpunkte an. Aber grundsätzlich, sage ich jetzt mal, sind wir auch auf Bikerstrecken unterwegs oder sind die Kollegen auch auf Bikerstrecken unterwegs, die attraktiv sind für Biker, weil man da natürlich dann auch die Biker entsprechend antreffen kann. Nicht, sage ich mal, um sie zu ärgern, sondern hauptsächlich, weil eben dort qualifiziert Verstöße festgestellt werden, die dann eben auch die Verkehrssicherheit einfach beeinträchtigen. Das muss man einfach so sagen. Und dementsprechend natürlich dann auch insbesondere durch Anwohner ein entsprechendes Interesse da ist, dann da auch zu kontrollieren und die Sicherheit zu gewährleisten.
Bevor wir auf den, ich sag mal, Kontakt mit dem Delinquenten zu sprechen kommen, was man da so alles erlebt, würde ich ganz gerne nochmal auf dieses Wetter- und Ausrüstungsthema eingehen, ne? Weil man sieht natürlich den Polizisten, der hat natürlich eine Form von Motorraduniform an. Das Motorrad ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise designt, sage ich jetzt mal. Was man aber ja nicht sieht, ist in Anführungsstrichen, was unter der Haube steckt. Und so, das betrifft die Person auf dem Motorrad als auch das Motorrad selbst. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ihr auf dem Kanal auch ein Video habt zum Thema TWI, also Tread Wear Indicator, diese Verschleißmarke, die am Reifen ist. Und da beschreibst du eben, dass die in der Regel unterhalb dem liegt, was in Deutschland grenzwert ist. Sagst aber auch, dass bei schlechten Bedingungen zum Beispiel im Winter oder wenn es dann kühler wird und sehr nasse Straßen sind, ein Mindestprofil oder ein Profil von 3 mm in Anführungsstrichen idealerweise nicht unterschritten werden sollte. Da habe ich mich dann in dem Zusammenhang gefragt, wie ist das denn bei eurer Ausrüstung und dem Material? Also habt ihr, du hast zum einen gesagt, durch die Kleidung geht nichts durch, die muss ja aber zwei Aspekte erfüllen. Sie muss natürlich funktional sein für den Polizeidienst und quasi diesen Schutzfaktor Wetter- und Unfallschutz gewährleisten. Also wie sieht das in Anführungsstrichen aus? Und die zweite Frage, die sich dann quasi anschließt in Bezug auf die Technik, handhabt ihr die Motorräder und den Verschleiß dessen, was da auch ringsherum passiert, anders als ich das als Normalbürger tun würde? Beispiel mit den 3 mm. Ist es so, dass die Polizei sagt, wenn der Reifen an einer Stelle die 3 mm erreicht, schmeißen wir ihn runter, um mehr Sicherheit für die Polizisten und Polizistinnen, die da unterwegs sind, zu gewährleisten?
Also ich würde erstmal auf die Kleidung eingehen. Ja. Also wir haben, was die Kleidung betrifft, eine gute Ausstattung. Also egal, ob es jetzt für Sommer oder Wind und Wetter ist, die ist ziemlich funktional. Ich habe auch mal ein Reel reingestellt, das war im Sommer. Wir haben nämlich eine neue Motorradkombi jetzt tatsächlich bekommen, eine Textilkombi, die ziemlich funktional ist. Es ist einfach so eine zweilagige Kombi. Also ich habe eine Grundjacke mit einem Meshmaterial, die ich im Sommer anziehen kann, mit Protektoren, abriebfest. Und für schlecht Wetter habe ich dann einfach so nochmal so eine Jacke, die ich drüber ziehe, mit einer Membran drin, die zum einen warm hält, aber zum anderen halt auch einfach Wind und Wetter abhalten kann. Also sie ist winddicht, dadurch ist sie warm. Und eben auch wasserdicht, das heißt, es kann da nichts reinlaufen. Ja, also die ist auch noch sehr, sehr gut sichtbar, dadurch, dass so ein bisschen Neon mit dabei ist. Also sind wir schon sehr zufrieden und können damit auch einen riesen Temperaturbereich abdecken. Wir haben ja auch ein bisschen Windschutz durch unser Motorrad. Das heißt, haben da nicht ganz so die große Angriffsfläche. Das heißt, auch bei Temperaturen im Bereich 5 Grad und drunter können wir theoretisch immer noch unterwegs sein, sodass wir nicht anfangen zu frieren.
Muss ich ganz kurz einhaken, ihr fahrt ja BMW, habt ihr Griffheizung?
Wir haben tatsächlich Griffheizung, ja auch. Ja. Ja, das ist schon, also gerade wir fahren ja letztendlich ganzjährig und dementsprechend ist das schon ziemlich angenehm, ja, bei kalten Temperaturen. Ja. Kann man sich schon dran gewöhnen. Ich habe es auch privat tatsächlich, muss ich sagen.
Das haben wir überhaupt nicht geklärt. Was hast du? Also fährst du auch eine BMW privat? Ich glaube, du hast das auch schon mal gezeigt. Ich glaube, es ist mein Lieblingsmotorrad. Ironie.
Es ist eine große Reise-Enduro.
Ja, da war es doch. Alles klar, musst du gar nicht mehr zu sagen. Okay, also Ausstattung sozusagen. Seid ihr gut ausgestellt? Hat da jeder so ein bisschen so auch Möglichkeiten, das zu individualisieren? Könnt ihr potenziell auch Lederkombi fahren?
Tatsächlich früher die Landeskartstaffel, diese speziellere Einheit bei uns, die hatte Lederkombis als Ausstattung, weil man einfach gesagt hat, okay, der Sicherheitsaspekt ist noch ein bisschen größer und gerade weil es sehr öffentlichkeitswirksam ist, hat es einfach einen schönen Auftritt. Und jetzt haben wir allerdings bei der neuen Generation an Kombis einheitlich diese Textilkombi auch für die Landeskartstaffel.
Aber auch so, also das heißt, die ist dann auch vorgegeben, man darf jetzt auch nicht irgendwie den eigenen Wunschhelm benennen oder sonst was, sondern da gibt es das eine Modell und das müssen alle fahren.
Genau, also es ist halt wie bei der Uniform, ne? Also wir haben eine Uniform an, das ist halt die Motorraduniform, dementsprechend muss da auch alles gleich aussehen, das heißt Kombi, bei den Stiefeln sind wir da ein bisschen flexibler, ne? Da, die müssen halt schwarz sein und entsprechende normale Touringstiefel sein. Aber was die Kombi und den Helm betrifft, das ist schon was auffällt, was öffentlichkeitswirksam ist und dementsprechend muss es halt auch einheitlich sein, ja.
Okay, bevor wir nochmal auch auf die Motorräder und deren Ausstattung zu sprechen kommen und dann vor allem auch, was die Leute, deine Kolleginnen und Kollegen mitbringen müssen, vielleicht nochmal so zum allgemeinen Alltag eine Rückfrage. Du hast beschrieben, was so die Aufgaben sind, Verkehrsbegleitung, Kontrollen und so weiter. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt die Leute fragt, die im Regelstreifendienst, so nenne ich es jetzt mal, auf dem Auto unterwegs sind und die, die auf den Zweirädern sind? Wo liegen da sozusagen im Arbeitsalltag Vor- und vielleicht auch Nachteile? Also worauf freuen sich dann immer die Leute, die im Auto sitzen, was die auf dem Motorrad vielleicht nicht haben? Und was sagen die Motorradfahrenden, was sie dort erleben, was die Leute auf dem Auto nicht haben?
Also grundsätzlich kann man sagen, Motorradfahrer, die Motorradfahrerin, fährt natürlich jetzt nicht zu den klassischen Sachen wie Einbrüche, häusliche Gewalt und so weiter. Ne? Das sind schon Sachen, wo ich explizit das Motorrad für brauche. Ne? Also wo ich schnell und wendig sein kann, aber auch, wo ich vielleicht besser in den Dialog treten kann einfach. Ne? Also bei Zweiradkontrollen zum Beispiel. Ne? Also der Zweck ist schon irgendwo ein anderer. Ne? Also wenn ich auf einem ganz normalen Stadtrevier bin, da brauche ich jetzt nicht zwingend das Motorrad, um, wie gesagt, zu einer häuslichen Gewalt zum Beispiel oder zu einer Schlägerei zu fahren. Da bin ich besser aufgehoben in meinem PKW, weil ich einfach auch mehr Einsatzmittel dabei habe und dann besser einfach entsprechend auch auf mich aufmerksam machen kann mit dem PKW. Aber es geht einfach in dem Moment einfach um diese Schwerpunkte, die betreut werden müssen. Und dementsprechend beim Motorrad habe ich halt einfach den Vorteil, in der Stadt komme ich super damit aus. Also immer dort, wo viele Personen zusammenkommen, wo es plötzlich eng wird, da spielt eben einfach das Motorrad seine Vorteile aus. Ich kann sehr, sehr schnell verlegen habe eben auch nicht so ein hohes Gefährdungspotenzial, weil ich nicht so viel Menschen bewegen muss, um irgendwo durchzukommen und auch nicht so viel Fahrzeuge bewegen muss, damit ich irgendwo durchkomme. Und das ist ein Riesenvorteil und das gefällt natürlich dann auch den Gradfahrern, dass sie einfach dort effizienter eingesetzt werden können dann in dem Moment. Gerade wenn wir jetzt auf die Temperatur mal schauen, dann kann das natürlich auch warm werden im Sommer, das muss man einfach sagen. Ne? Also wir können uns nicht erlauben, dann T-Shirt zu fahren auf dem Motorrad, also mit gutem Beispiel voran. Und es soll ja auch sicher sein, also die Kombi muss schon an sein und gerade wenn wir dann wieder dran denken, Demos, Versammlungen in der Stadt, da gibt es mit Sicherheit auch Leute, höre ich immer wieder, die dann sagen, ja, im Auto ist schon angenehmer im Sommer, weil da kann ich eine Klimaanlage fahren.
Ja, ja, ja.
Aber das erfüllt dann halt einfach nicht das Ziel. Ne? Und dann muss ich auch sagen, okay, als Gradfahrer muss ich dann halt auch in dem Moment da durch und muss auch Vorsorge treffen, dass ich einsatzbereit bleibe bei dieser Hitze, muss viel trinken, muss Getränke dabei haben oder fahre immer wieder die Verpflegungsstützpunkte dann an, um einfach einsetzbar zu bleiben, weil die Hitze ist schon nicht zu unterschätzen. Wir alle fahren Motorrad, aber im Sommer mit Sicherheit nicht gerne in der Stadt. Ne? Da fahren wir gerne auf die Landstraßen, in den Wald. Da ist es angenehm zu fahren, aber das ist schon für die Kollegen dann schon ein Faktor, der schon extrem werden kann.
Jetzt machen wir einen Sprung in die kalte Gegenwart. Heute Morgen, als ich mich auf die Podcast-Aufnahme vorbereitet habe, habe ich zum Fenster rausgeguckt und habe gedacht, oh mein Gott, es tanzen da die ersten Flöckchen. Und das ist für mich jetzt so die Brücke wieder zu diesem Technik- und Reifenthema, was ich vorhin angesprochen habe. Ne? Ja. Also du hast gesagt, ihr haltet die Einsatzbereitschaft aufrecht als Person, indem ihr zum Beispiel auf Flüssigkeitszufuhr, Nährstoffzufuhr achtet, ne? Da euch mehr vielleicht in Anführungsstrichen rausnehmt. Jetzt sind natürlich die Bedingungen, gerade so in diesem Jahreszeitwechsel besonders, was mich eben explizit wieder zu dieser profiltiefen Reifenfrage bringt und vielleicht auch zu anderen technischen Aspekten, die dafür sorgen, dass ihr sicher in Anführungsstrichen unterwegs seid. Gibt es denn da oder habt ihr eine andere Handhabung, was jetzt technischen Dienst, Fahrzeugpflege, Fahrzeugwartung, Verschleißteilwechsel und sowas angeht, als ich das als normal sterblich in Anführungsstrichen machen würde? Man kennt das ja, ne? Also diese 1,6 Millimeter werden ja oft unterstrichen und denkt, ja komm, eine Tour geht noch, 50 Euro gespart für den Reifen. Das will man ja bei euch nicht, weil es da ja unter Umständen auch um, ich sag mal, ganz lapidar Leben und Tod gehen kann.
Ja, also grundsätzlich müssen wir uns natürlich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Das sind halt einfach die 1,6 Millimeter. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, ja, gerade auf der Rennstrecke oder so interessiert mich das nicht, da kann ich auch weniger fahren. Aber wir müssen uns natürlich daran halten, so wie sich jeder daran halten muss, an diese Mindestprofiltiefe. Aber wir sagen auch, wenn wir jetzt gerade in der kalten Jahreszeit unterwegs sind und dort eben ständig in der Nässe fahren, da ist es einfach ein bisschen besser, ein bisschen mehr Profil zu haben. Das macht den Reifen auch ein bisschen geschmeidiger. Er kann sich auch gerade bei Kälte, wenn er ohnehin schon hart ist, ein bisschen besser, dadurch, dass er einfach mehr Gummi hat, mit dem Asphalt verzahnen, kann mehr Wasser verdrängen. Und dementsprechend sagen wir dann auch, dass wir frühzeitig wechseln. Ne? Also das mit den 3 mm ist eine Empfehlung. Das heißt nicht, dass wir immer ultra korrekt diese 3 mm einhalten und sofort den Reifen wechseln, wenn er eigentlich noch gut ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ein Motorradreifen 8 mm neu hat, sondern es ist ja ein bisschen weniger. Aber gerade wenn wir jetzt bestimmte Motorräder haben, wo wir sagen, okay, die sind jetzt vermehrt bei kalten und nassen Temperaturen im Einsatz, dann wechseln wir schon etwas vor den 1,6 mm. Was generell die Ausrüstung vom Motorrad betrifft oder einfach die Verkehrssicherheit und Betriebssicherheit, ne? Jeder Fahrer bei uns hat die Pflicht, dass er sein Motorrad einfach vorher durchguckt, ne? Wir haben ja größtenteils nicht Motorräder, die nur eine Person fährt, sondern die wird von verschiedenen Motorrädern, die Maschine wird von verschiedenen Personen gefahren. Und dementsprechend ist es super wichtig, dass jeder weiß, mit was er fährt. Ne? Also es kann sein, dass ich das Motorrad abgestellt habe und 2 Wochen nicht auf dem Motorrad war, aber seitdem wurde es halt einfach wieder 2.000 Kilometer gefahren und ich weiß gar nicht, was mit der Maschine zwischenzeitlich passiert ist. Und dementsprechend haben wir natürlich auf der einen Seite eine Plattform, wo wir sowas eintragen können, falls es irgendwie technische Defekte gibt, damit das Fuhrparkmanagement, heißt das bei uns, dann auch Bescheid weiß. Das ist dann tatsächlich elektronisch, geht das dann automatisch dorthin. Aber dann weiß auch der nächste Fahrer, okay, da ist jetzt ein Kratzer dran, die Maschine ist zum Beispiel im Einsatz umgefallen, da muss ich drauf achten, oder die Reifen sind nah an der Verschleißgrenze, da muss was getan werden. Und generell muss einfach das Motorrad durchgeschaut werden, Öl, Wasser, Luft, Kraftstoff, dass einfach alles in Ordnung ist, dass die Pflicht ist letztendlich vor jeder Fahrt tatsächlich da.
Jetzt haben wir über sozusagen die technische Wartung allgemein gesprochen, auch über die Ausrüstung. Bevor wir jetzt auf die technischen Skills der Leute, die da drauf sitzen, zu sprechen kommen, eine abschließende Frage. Wie unterscheiden sich denn Polizeimotorrädern von den Serienmotorrädern? Gibt es da irgendwelche Batman-like Features, dass ihr auf einmal in die Luft fliegen könnt? Also nicht sprengt, sondern ihr hebt ab. Oder was ist da auch an Ausstattung mit dabei? Was habt ihr da in euren Köfferchen? Weil so viel Platz ist dann ja trotz Koffer oft nicht.
Nee, wir haben auch die kleinen Koffer tatsächlich immer nur dran.
Ach, guck.
Liegt aber daran, dass man einfach wendiger ist. Ne? Also die großen Koffer, die da original auf der Maschine drauf sind, die sind ja schon ein bisschen breiter. Mhm. Und da bleibt man schnell halt überall hängen. Und dementsprechend sind es quasi diese kleinen Koffer, die quasi nach oben hin aufgehen. Grundsätzlich unterscheidet sich das Motorrad gar nicht groß von der normalen Zivilmaschine, muss man sagen. Ne? Natürlich sieht es komplett anders aus, durch die Folierung, die Beklebung und Blaulicht und Einsatzhorn, was eben noch so dran ist. Es sind ein paar Zusatzanbauten dran, ne? Also Blaulicht, Einsatzhorn, dann ein Anhaltesignalgeber, ne? Also dieses Bitte folgen, was man halt so kennt. Das haben wir hinten noch dran. Und dann haben wir natürlich noch einen Funk verbaut. Und das ist natürlich schon ein bisschen was an Zusatzgewicht, ne? Also so eine Funkanlage, die wiegt schon ein bisschen was. Und diese Sturzbügel, ne? Also diese Sturzbügel, die es dann tatsächlich auch nur für diese Behördenmaschine gibt, weil man einfach sagt, okay, im Trainingsbetrieb oder auch im Einsatz kann immer mal sein, dass so eine Maschine eben mal umfallen kann und dann hat man eben tatsächlich das Motorrad auch gut geschützt, ne? Also gerade im Trainingsbetrieb oder in der Ausbildung, wenn jemand das erste Mal sowas fährt, dann fällt so eine Maschine einfach um. Sowas haben wir wirklich regelmäßig und dementsprechend können wir sagen, die Maschine ist dadurch schon gut geschützt und kann direkt aufgehoben werden und dann geht's weiter, ohne dass irgendwas abbricht. Also das ist so diese Zusatzausstattung, aber es gibt jetzt nicht irgendwie bestimmte Einrichtungen, dass ein Motorrad plötzlich in die Luft springen kann oder fliegen kann oder so. Das ist tatsächlich nicht so, ja. Im Koffer ist das drin, was für einen täglichen Dienst einfach erforderlich ist. Tatsächlich wird es immer weniger, dadurch, dass wir eine digitale Polizei werden. Jeder hat heutzutage sein dienstliches Smartphone dabei. Ne? Also wenn so ein Polizist neben am Straßenrand steht, heißt das nicht, dass er gerade irgendwie privat WhatsApp checkt, sondern alle Formulare, die wir früher in Papierform dabei hatten, die sind mittlerweile auf unserem Smartphone drauf. Wir können damit eigentlich nahezu alles bearbeiten, was draußen so im täglichen Dienst vorkommt, und dementsprechend wird das, was so zur polizeilichen Vorgangsbearbeitung einfach notwendig ist im Koffer, immer weniger. Aber natürlich gibt es auch zusätzliche Dinge wie Erste-Hilfe-Material, was wir eben noch so brauchen. Wir gerade im Ausbildungsbetrieb haben über das normale Erste-Hilfe-Set, was so vorgeschrieben ist, laut StVZO, auch noch so ein paar mehr Sachen dabei, dass wir einfach auf viele Situationen, die bei Stürzen auch vorkommen können, vorbereitet sind. Und ja.
Kommen wir zur Ausbildung. Du bist ja als Fahrlehrer aktiv und Jan deutete gerade schon an, dass wir natürlich davon ausgehen, dass diejenigen, die im Fahrdienst bei der Polizei sind, egal ob das Vierrad oder Zweirad ist, natürlich deutlich mehr Fähigkeiten mitbringen sollten und deutlich mehr Routine vor allen Dingen haben sollten, als diejenigen, die als normaler Teilnehmender im Straßenverkehr unterwegs sind. Und da interessiert mich jetzt natürlich, wie sieht denn bei euch so ein, ich sag mal, vielleicht eine Grundausbildung aus? Ich gehe jetzt mal grundsätzlich davon aus, dass die Leute, die in den Zweiraddienst wollen, in der Regel einen Führerschein schon mitbringen müssen. Und wie sieht die Schulung aus? Mir fällt dann wieder ein Video ein, was ich bei dir gesehen habe, wo du quasi zwischen Pylonen unterwegs bist und wirklich am Standgas sehr, sehr enge Linien fährst, Geschicklichkeitsübungen machst, Tennisbälle etc. ablegst. Das ist ja nichts, was man so im normalen Dienst macht, fördert das Motorradgefühl. Aber das, was ihr im Dienst braucht, geht ja wahrscheinlich noch weit über das hinaus. Erzähl doch mal, wie man sich da den Einstieg in die Ausbildung und dann die Weiterbildung vorstellen muss.
Also tatsächlich, man muss den Führerschein nicht zwingend mitbringen bei uns. Natürlich, ja, also natürlich, deswegen bin ich auch Fahrlehrer, damit ich tatsächlich auch Fahrerlaubnisse, also die Leute zur Fahrerlaubnis ausbilden kann. Sonst müsste ich gar kein Fahrlehrer sein, sondern nur Fahrtrainer. Also natürlich werden die Leute bevorzugt, die schon einen Führerschein haben, weil es natürlich kostengünstiger ist für uns und natürlich auch schneller einfach in der Ausbildung ist. Aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo wir sagen müssen, okay, jetzt sind irgendwann die Leute aufgebraucht, die einen Führerschein schon haben, und wir brauchen aber trotzdem die Einsatzfähigkeit. Wir müssen die Einsatzfähigkeit gewährleisten und haben eben nicht genug Fahrer. Und dann kommen wir ins Spiel und bilden die dann tatsächlich auch zum Führerschein aus. Also man muss unterscheiden, haben die Leute schon einen Führerschein oder haben sie eben keinen? Wenn sie schon einen haben, kommen sie auch zu uns und müssen dann in einem einwöchigen Lehrgang ein bisschen ihre Fahrkünste beweisen, werden dann entsprechend ausgebildet, sodass sie das Dienstfahrzeug richtig führen können. Da ist auch so eine kleine Abschlussübung dabei, sodass wir einfach feststellen können, okay, Ziele erreicht. Und wenn sie noch keinen Führerschein haben, dann kommen sie für 3 Wochen zu uns, kriegen Theorieunterricht, kriegen Praxisunterricht und eben auch alles das, was notwendig ist, um auch das Motorrad in polizeilichen Situationen sicher zu führen. Also es ist schon sehr viel in 3 Wochen, ne? Also wenn man sich denkt, wie lang so eine Ausbildung normal dauert, wenn ich mich jetzt in der privaten Fahrschule anmelde, das geht meistens über Monate. Und bei uns ist es eben eine sehr, sehr eng getaktete Ausbildung über 3 Wochen, von morgens bis abends, jeden Tag. Und dann steht am Ende eine praktische Prüfung auch an, tatsächlich, ne? Also wie man es kennt auch. Und natürlich auch davor eine theoretische Prüfung mit einem echten Prüfer, ja, also sowohl praktisch als auch theoretisch. Und parallel dazu läuft quasi unsere polizeiliche Ausbildung, das heißt alle Übungen, die wir so benötigen, um dann auch sicher im Einsatz das Motorrad sicher führen zu können, ja.
Und dann gehen die Leute, Entschuldigung, Jan, und dann wird nach diesen 3 Wochen die Person, die dann den Abschluss gemacht hat, direkt in den Dienst geworfen? Ich finde das total verrückt, ne? Weil wenn ich mir überlege, also klar, deutlich mehr intensive Ausbildung, als das vielleicht als normaler Fahrschüler oder Fahrschülerin in Anführungsstrichen passiert. Aber ich fahre jetzt seit, wie lange fahre ich jetzt Motorrad? 27 Jahren, wenn man so die 1B-Phase so und Moped ein bisschen mitrechnet. Und ich bin ja lange nicht fertig, ne? Und ich habe so viele Situationen, in denen ich struggle oder denke, da ist auf jeden Fall Luft nach oben, da muss noch Ausbildung her. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, nach dem Führerschein direkt in den Polizeidienst zu kommen, das ist ja total wild.
Das hört sich wild an.
Entschuldige, Chris, aber sagt er und sitzt da mit seinem gebrochenen Bein, dass er sich gerade beim Motorradfahren mal kurz auf die Seite gelegt hat. Ja, ist ein krasses Beispiel dafür, wie schnell es halt geht und dass Erfahrung allein halt, glaube ich, nicht vor Unfällen feit.
Ja, also natürlich ist ein lebenslanger Prozess, das Motorradfahren. Ne? Ich lerne immer neu dazu. Je mehr Trainings ich mache, und das können wir auch in den Trainings bei uns sehen, ne? Die Leute kommen ja auch zum Sicherheitstraining bei uns und lernen immer noch dazu und entwickeln sich weiter. Natürlich kann jemand nach 3 Wochen nicht auf dem Stand sein, wie er unterwegs wäre nach 10 Jahren, ne? Oder regelmäßig Touren fährt oder vielleicht auch schon Sicherheitstrainings besucht hat. Aber wir würden die Leute nicht in den Dienst entlassen, wenn wir nicht davon ausgehen würden, dass sie das Dienstfahrzeug sicher führen können im Einsatz. Ne? Natürlich achten die Dienststellenleiter dann auch erstmal drauf, dass eher leichtere Einsätze gefahren werden, dass nicht direkt der hohe Staatsbesuch begleitet wird, wo alles stimmen muss, sondern dass entsprechend das erstmal zielgerichtet eingesetzt wird und dann auch Fahrerfahrung gesammelt wird. Aber wir haben natürlich auch unsere Tests und führen die Leute darauf hin, dass tatsächlich auf alle Einsatzsituationen grundsätzlich erstmal vorbereitet wird. Ja? Und dementsprechend können wir davon ausgehen, dass die Leute dieses Motorrad auch sicher führen können. Und die haben natürlich auch schon ein Riesenvertrauen zu diesem Motorrad, weil sie die komplette Fahrschulausbildung auf diesem großen Motorrad einfach ableisten. Ja? Also es ist jetzt nicht so wie in der normalen Fahrschule, dass so irgendein 650er also dass ein kleines Motorrad halt genommen wird und dann umgestiegen wird, sondern die können das, glaube ich, einfach nur leisten, weil sie direkt von Beginn auf dieses große Motorrad gesetzt werden. Und natürlich, die ersten 2 Tage fahren wir auch erstmal auf einer kleineren Maschine, das ist so eine 650er, einfach um so die ersten Gehversuche zu machen. Und wenn wir merken, okay, das passt, dann setzen wir die relativ früh dann auch auf die große Maschine.
Jetzt hatte ich ja so ein bisschen herausfordernd gefragt nach dieser kurzen Ausbildungsphase und dann dem direkten Weg in den Dienst. Und die Frage zieht jetzt aber natürlich ab auf diejenigen, die im Polizeidienst sind. Nun hast du ja, ich sag mal, ein geschultes Auge, bist selber im Streifendienst mit dem Motorrad gewesen, hast mit Sicherheit Kontrollen viele gesehen und dementsprechend auch viele Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen, die auf irgendeine Art und Weise aufgefallen sind und das nicht unbedingt mal durch Vergehen im Straßenverkehrsbereich. Was ist denn, ich sag mal, eine Fähigkeit oder eine Routine, die du dir bei normalen Motorradfahrenden mehr wünschen würdest, wo du sagen würdest, hey, legt da mehr Augenmerk drauf, kümmert euch darum, übt das mehr, das hat extreme Relevanz und rettet euch im Notfall vielleicht vor dem Sturz.
Also ich finde, was wirklich ein Riesenfaktor ist, der zu kurz kommt, ne, auch bei normalen Motorradfahrern, wo wir natürlich auch Wert drauf legen, ist das Fahren im Geschicklichkeits- und Langsamfahrbereich. Ne? Also wenn ich Motorrad fahre, wenn ich mir privat jetzt einen Führerschein hole und da Motorrad fahren will, dann will ich auf die Landstraße, dann will ich Kurven erleben. Dann möchte ich cruisen oder vielleicht auch einfach im Kurvenbereich meinen Spaß haben. Und wenn Leute zu Sicherheitstrainings kommen, na, dann ist es meistens so, dass die vielleicht so im dynamischen Bereich ganz gut sind. Ne? Die kommen ganz gut von A nach B, die fahren aus der Garage raus, Hauptstraße, auf die Landstraße und haben die da ihren Spaß. Aber wenn es dann eng wird, ne, also im städtischen Bereich oder wenn man vielleicht mal, ne, also wenn es einfach nur ein Kaffee ist oder ein Eissalon, der gerade auf der Gegenseite ist, und ich will mal auf der Straße wenden oder will mal gerade um die Ecken fahren, um dann wieder dorthin zu kommen, dann die besten Fahrer, die mit der Lederkombi ausgestattet sind und das beste Moped haben, mit der größten Leistung, den besten Bremsen, die kommen dann plötzlich nicht um die Ecke und fahren im Gegenverkehr beim Rechtsabbiegen oder fallen sogar um. Ne? Also man sieht ja auch oft bei Instagram zum Beispiel diese Videos, stößt der Joch in Italien, wo Leute plötzlich um eine enge Kurve fahren wollen und vielleicht schon jahrelang unterwegs sind und dann einfach in dieser Rechtskurve dann einfach umfallen. Ne? Also das kommt ja super häufig vor. Sonst gäbe es ja nicht diesen einen Fotografen, der da das den ganzen Tag filmt und das dann immer am Tagesende zusammenschneidet, ja. Also das finde ich wirklich immer eindrucksvoll und das können wir auch, glaube ich, täglich im Straßenverkehr sehen. Plötzlich wird es eng und dann gehen die Füße runter und dann ist der sicherste Fahrer vorher plötzlich total unsicher. Das ist ein Riesenthema, Langsamfahrbereich. Und das ist genau das, was wir städtisch bei Einsätzen brauchen, ständig. Ja, wir müssen verlegen durch enge Absperrungen, durch an Autos vorbei, eng vorbei, ausweichen und das muss tatsächlich gerade mit diesem schweren Motorrad, Das muss einfach eingespielt sein. Und da legen wir einen extrem großen Wert drauf. Und
denk ich mal, ist das natürlich ein absolut valider Punkt und spiegelt wahrscheinlich die Realität absolut wider, dass Leute quasi im langsamen Bereich Probleme bekommen, dass es vor allem für euch natürlich auch eine Relevanz hat, gerade wenn man Demonstrationen begleitet oder auch einfach, wie du sagst, auf engen Stellen irgendwas machen muss. Trotzdem stelle ich mir ja das Einsatzspektrum des Motorradpolizisten bzw. Polizistin extrem breit vor. Und jetzt gibt es ja doch aber auch immer mal Situationen, wo Langsamfahren passé ist und man wirklich ranholzen muss. Also ich erinnere mich an eine Dokumentation, glaube ich, die ich mal gesehen habe von deinen Kolleginnen aus der Eifel, wo sie irgendwie jemandem hinterhergebraust sind und dann da auch mit ordentlich Tempo unterwegs waren. Und natürlich, ich weiß nicht, inwieweit das tatsächlich auch mal Realität ist, aber aus irgendwelchen Filmen, Hochgeschwindigkeitsverfolgungen, wie auch immer, wo es wirklich mit Tempo vorangeht. Ist das Realität? Und wenn ja, wie trainiert ihr diese ganze Breite? Also ist es tatsächlich so, dass ihr mit den Kolleginnen auch mal auf Rennstrecke geht, Offroad-Events macht? Weil ich meine, jetzt mit den Motorrädern, die sind jetzt nicht per se für Offroad ausgelegt, aber sind das auch Dinge, die ihr aktiv trainiert?
Ja, also grundsätzlich, wir haben ja noch eine speziellere Zielgruppe, die wir ausbilden bei uns, und das sind diese Videostreife-Gradfahrer. Mhm. Habe ich auch mal ein Video zugemacht. Das ist auch so eine Enduro, die eben speziell mit einer Videotechnik ausgestattet ist, einfach um Verstöße tatsächlich dann auch zu filmen. Die werden auch nochmal speziell bei uns ausgebildet, werden speziell aber insbesondere für die Landstraße auch bei uns ausgebildet, ne? Das heißt, wir achten extrem drauf, auf die Kurvenlinie, dass wir eine sichere Kurvenlinie auf der Landstraße einfach finden können, dass wir auch unter extremeren Bedingungen, auch unter extremeren Geschwindigkeitsbedingungen einfach sicher unterwegs sind, jederzeit unsere Linie finden können, richtige Bremspunkte finden können und natürlich auch einfach wissen, wo sind unsere Grenzen, ne? Also dieser klassische Zustand, ich möchte jemandem nahfahren, dann möchte ich natürlich auch irgendwo dann anhalten können. Aber es gibt natürlich auch immer mal Situationen, wo wir dann einfach an unsere Grenzen kommen. Und da muss man das sich doch auch einfach eingestehen und sagen, okay, hier sind meine Grenzen. Wenn ich jetzt weitermache, dann wird es unsicher. Und dann hat diese Maßnahme, steht dann letztendlich auch einfach nicht mehr im Verhältnis. Und dementsprechend muss jeder selbst sehr gut geschult werden darauf, wo die eigenen Grenzen liegen. Das ist eigentlich fast das Wichtigste dabei, ne? Also wir haben diese Videostreife-Gradfahrer, die speziell ausgebildet sind, um entsprechend dann auch Nachfahrten zu machen. Aber wir bieten auch tatsächlich Enduro-Trainings an. Also gerade in der Ausbildung ist bei uns ein unverzichtbarer Bestandteil, auch auf diesen unbefestigten Wegen mal unterwegs zu sein, ne? Also wir haben ja ein eigenes Fahrtrainingszentrum, was im Wald liegt. Und da haben wir auch einen Geländeparcours mit Schotterstrecken, ein paar Hügel dabei, eine Sanddurchfahrt, weil wir einfach sagen, Fahren auf unbefestigten Untergründen ist natürlich später nicht der Hauptbestandteil. Ist ja nicht so, dass wir den ganzen Tag durch den Wald fahren. Aber Enduro-Fahren, und das ist auch meine Überzeugung, hilft unglaublich viel, auch auf der normalen Straße unterwegs zu sein, weil ich alle Fahrzustände extremer erlebe. Ich rutsche mal ein bisschen weg. Ich weiß, das Motorrad bewegt sich mal ein bisschen, aber ich weiß, ich komme nicht direkt zum Sturz. Und das gibt unglaublich viel Vertrauen.
Mhm. Also, du hast eine perfekte Überleitung für meine jetzt nachfolgende Frage schon gegeben. Mit dieser mentalen Stärke auch zu sagen, hey, ich weiß, wo meine Grenzen sind. Nochmal so eingehend, wir haben ja gemerkt, es ist keine Pflicht, einen Motorradführerschein mitzubringen, um Polizist oder Polizistin zu werden. So.
Ja.
Aber wenn du jetzt sagen würdest, okay, was müssen denn die Leute vielleicht auch mental mitbringen, was sie vielleicht in anderen Bereichen der Polizei jetzt nicht so brauchen? Was ist so eine Eigenschaft, wo du sagst, hey, das ist schon was, das müssen die Bewerbenden mitbringen, damit sie glücklich werden im Motorraddienst.
Also grundsätzlich, was unglaublich hilfreich ist, ist natürlich, wenn die Leute auch privat fahren, ne? Also es ist oftmals nicht so, dass die jeden Tag dienstlich auf dem Motorrad sitzen. Wenn sie privat ein bisschen Erfahrung sammeln, dann wird der Erfahrungsschutz größer und sie können natürlich auch einfach dienstlich sicherer unterwegs sein. Das ist auch ganz oft der Fall, ne? Also viele Kollegen fahren privat und haben dann schon mehr Erfahrung gesammelt. Was müssen sie sonst noch mitbringen? Natürlich einfach die Gewissheit, ich sitze jetzt auf dem Motorrad, bin Wind und Wetter ausgesetzt, ne? Also ich muss damit auch eine körperliche Leistungsfähigkeit mitbringen, ne? Das ist anders, wenn ich im klimatisierten Fahrzeug immer bei einer fest eingestellten Temperatur fahre, als wenn ich jetzt plötzlich auf dem Motorrad sitze. und 3 Grad aushalten muss, aber auch 35 Grad aushalten muss. Dementsprechend muss ich einfach eine körperliche Fitness und Leistungsfähigkeit einfach dann haben, um sagen zu können, okay, ich kann trotzdem noch in Einsatzsituationen das Fahrzeug sicher führen. Ich muss natürlich ein gewisses technisches Verständnis mitbringen, dass ich einfach ein bisschen was von Fahrphysik verstehe, weil wir natürlich über das Maß hinaus dann auch, also über das Normale hinaus, über das normale Fahrschulverständnis hinaus die Leute ein bisschen schulen in Fahrsicherheitstrainings. Und dementsprechend ist natürlich ein gewisses technisches Verständnis und Interesse da auch von Vorteil, insbesondere wenn es dann auch später um Zweiradkontrollen geht. Ja, also das ist super wichtig, Fitness und natürlich dann auch motorische Fähigkeit, ne? Also Motorradfahren ist anders als Autofahren, sage ich immer. Ich muss einfach mit meinem Körper mehr machen. Ich muss anders die Befehle steuern und dementsprechend ist es anders, als wenn ich passiv im Auto sitze. Da muss ich ein bisschen bremsen, Gas geben, lenken und sitze eigentlich nur auf meinem Sitz. Aber hier auf Motorrad, da muss ich einfach mich anders bewegen können und dementsprechend ist es toll, wenn es jetzt nicht nur der Körperklaus ist, der auf dem Motorrad sitzt, ne, sondern auch weiß, okay, wenn ich das mache, dann macht das Motorrad das. Ich kann das Motorrad drücken, ich kann das Motorrad legen, ich kann aber auch vielleicht ein bisschen lean in fahren und weiß, wie das Motorrad sich dann entsprechend verhält.
Wir haben jetzt sehr viel über die Ausbildung gesprochen, über den Alltag als Polizist, also was jetzt die technischen Fähigkeiten, was die mentalen Fähigkeiten, was die Persönlichkeit angeht, was die Herausforderungen sind, einfach grundsätzlich im Alltag. Ich würde jetzt aber ganz gerne auch mal den Sprung so auf die andere Seite machen, auf die Verkehrsteilnehmenden, mit denen ihr ja regelmäßig zu tun habt. Und ich habe dafür eine kleine Geschichte mitgebracht, muss ich ganz kurz hier mal zitieren. Und zwar gibt es einen traurigen Rekord. 18-jähriger Fahranfänger mit Rekord. 2 Stunden nach seinem 18. Geburtstag ist in Osnabrück ein Fahranfänger mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gestoppt worden. Der junge Mann war nach Angaben der Polizei Osnabrück in der Nacht zum Samstag auf der Natruper Straße mit 110 Kilometern pro Stunde unterwegs. In diesem Bereich gilt Tempo 50. Boah. Was denkst du, wenn du so eine Geschichte hörst? Was macht das mit dir?
Hauptsächlich ist es für mich erstmal die Überlegung, wenn es gerade so kurz nach der bestandenen Prüfung ist, wie hat denn die Fahrschule da ausgebildet? Ne? Weil Aufgabe der Fahrschule ist es ja letztendlich erstmal, den Menschen zur Prüfung zu bringen, aber natürlich auch Einstellungen zu vermitteln im Straßenverkehr. Ne? Und Einstellungen sind da natürlich eine ganz wichtige Sache. Also gerade letztendlich auch für mich aus Fahrlehrersicht ist es natürlich immer erstmal der Gedanke, wie wurde der denn ausgebildet? Ne?
Ganz kurz, was ich da vielleicht einordnend dazu sagen muss, es gibt noch einen weiteren Absatz und da steht dann mit drin, bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der BMW-Fahrer erstmals ohne Begleitperson unterwegs war. Also ich gehe davon aus, dass es dann wahrscheinlich so eine Führerschein mit 17 Geschichte gewesen ist und dann quasi die Grenze gefallen ist. Also das noch zur Einordnung. Also Fahrlehrer ist er oder die Fahrlehrerin ist an der Stelle vielleicht so ein bisschen raus. Das ist ein Jahr her, nehme ich jetzt mal an der Stelle.
Ja, gut, ja, weiß ich nicht, ob das so raus ist, weil ich glaube, dass wir als Fahrlehrer schon die Möglichkeit haben, auch langfristige Einstellungen zu vermitteln. Ne? Das ist, finde ich, schon eine wichtige Sache. Und das geht, glaube ich, manchmal so ein bisschen verloren, weil natürlich auch Zeitdruck da ist und weil letztendlich einfach Wert drauf gelegt wird, wie sind denn jetzt, was kommt bei der Prüfung dran und was muss ich da als Mindestmaß so können. Aber weitergehend gerade außerorts zu schulen, was Blickführung betrifft, was Kurvenfahrten betrifft. Das ist, glaube ich, eine Sache, wo man als Fahrlehrer Wert drauf legen muss und sich vielleicht auch manchmal dabei ertappen könnte, dass das vielleicht ein bisschen zu kurz kommt und einfach nicht genug geschult wurde, was Geschwindigkeit eigentlich ausmacht. Ne? Also was das zum Beispiel mit meinem Bremsweg macht. Ne? Also viele Leute wissen nicht, höre ich immer wieder auf Sicherheitstrainings, dass wenn ich jetzt meine Geschwindigkeit erhöhe, der Bremsweg sich quadratisch dazu ändert. Ne? Also doppelte Geschwindigkeit heißt vierfacher Bremsweg. Wissen ganz viele Leute komischerweise nicht. Und wenn man dann mal so eine Demo macht, wie lang so ein Bremsweg dann bei Erhöhung der Geschwindigkeit tatsächlich sein kann und sich verändert, dann ist das für manche schon ganz eindrucksvoll. Und ich finde, sowas kann ich in der Fahrschulausbildung super rüberbringen und damit natürlich dann auch entsprechende Einstellungen vermitteln. Aber ja, letztendlich haben wir diese Vorschriften einfach und dementsprechend auch logischerweise dann Sanktionsmöglichkeiten, um sowas dann, ja, dann letztendlich auch zu unterbinden, dass es in Zukunft nochmal vorkommt. Ja. Und dementsprechend ist es auch gerechtfertigt, meiner Meinung nach.
Jetzt haben wir hier ein Beispiel, sehr jung, 18 Jahre alt. Da kann man natürlich sagen, boah, das sind jetzt vielleicht die jungen Wilden, die sich ihre Hörner abstoßen wollen, wie auch immer. Es ist ja unstrittig eine Risikogruppe, so kann man sagen. Das sieht man ja auch mal durch die Versicherungszahlen und nicht umsonst sind die ja immer ein bisschen teurer in der Versicherung als vielleicht ältere Semester. Würdest du aber denn sagen, es gibt hier auch in deinem Alltag wirklich auffällig Unterschiede in der Art und Weise, wie Delikte zustande kommen? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich gar nicht so sehr eine Altersfrage, also gerade so Thema Tempo überschreiten oder so, das sieht man genauso bei älteren Motorradfahrenden?
Ja, würde ich tatsächlich sagen. Also man muss schon sagen, junge Fahrer ist eine besondere Gruppe, ne? Das ist einfach noch eine Entwicklung, die dahinter steckt und rein psychisch ist da meistens einfach noch so dieses Ausprobieren mit dabei, ne? Dass einfach bestimmte Sachen genommen werden, wo sich rangetastet wird und ganz schnell halt einfach leider Grenzen überschritten werden. Aber man kann sehen, auch in den älteren Baujahren, ja, haben wir diese Situation, dass einfach zu schnell gefahren wird, was natürlich meistens einfach mit einer ganz großen Fahrerfahrung begründet wird. Es ist oft nichts passiert, ne? Es sind sichere Gewohnheiten, die aber objektiv betrachtet eigentlich gar nicht sicher sind, ne? Also beispielsweise eine falsche Kurvenlinie, die seit Jahrzehnten gefahren wird, und einfach dementsprechend einfach verhältnismäßig zu früh an der Grenze dann ist, was die Geschwindigkeit betrifft. Und das können wir natürlich auch bei älteren Fahrern beobachten. Und gerade ein Riesenthema sind auch Wiedereinsteiger, das heißt Motorradfahrer, die früher mal Motorradführerschein gemacht haben, lange nicht gefahren sind und dann mit 40, 50 Jahren plötzlich wieder einsteigen. Da haben wir tatsächlich auch immer eine relativ hohe Unfallzahl plötzlich, weil einfach diese Pause so lang war und plötzlich auch die körperlichen Fähigkeiten vielleicht nachgelassen haben.
Du bist ja, wie wir das jetzt ja schon mehrfach gehört haben, sehr aktiv im Social-Media-Bereich und mein Eindruck ist, dass das auch ein prägendes Umfeld für die junge Generation von Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern ist. Also zum einen, da überhaupt erstmal dazu motiviert, vielleicht sich dem Hobby anzunehmen, dem zu nähern, einen Führerschein zu machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Supermoto-Szene da mir vor Augen führe oder quasi, du hast auch das Thema Enduro angesprochen, da gibt es ja auch sehr ausgeprägte wilde Videos. Hast du ein Gefühl dafür oder hast du das Gefühl grundsätzlich, dass sich Motorradfahrende, seitdem du in den Dienst gegangen bist, verändert haben, dass die Leute vielleicht jünger werden, dass vielleicht wilder wird? Hast du da noch eine Einschätzung dazu?
Ich glaube, dass das schon immer vorhanden war. Sei es früher im Moped-, Mofa-Bereich, Tuning-Szene und so weiter, das gab es ja letztendlich schon immer. Ich glaube, dass es sich tatsächlich momentan ein bisschen verlagert. Das heißt, es gibt ganz viele Motorradprofile, ne, und Motorradprofile, die auch gut gehen. Und es gibt super viele Motorradprofile, die natürlich präventiv unterwegs sind, auch mit gutem Beispiel vorangehen. Aber es gibt natürlich immer mal auch Profile, die so ein bisschen bewusst, ich widersetze mich mal hier und dem. Ne? Es gibt Regeln, wo ich mich vielleicht nicht unbedingt dran halte. Und das natürlich dann auch entsprechend rüberkommt. Es gibt ganz viele Videos, wo Leute bewusst ohne Schutzkleidung fahren, bewusst irgendwelche Stunts machen und fast gar keine Schutzkleidung anhaben oder vielleicht auch fast gar keine Kleidung anhaben. und ja, sieht man leider. Das finde ich ein bisschen problematisch, wenn das so zum Standard gemacht wird, dass wir plötzlich weggehen von der Schutzkleidung. Ich finde es gut, dass es mittlerweile Schutzkleidung gibt, der man fast gar nicht mehr ansehen kann, dass es Schutzkleidung ist. Ich habe privat auch sowas, ne? Also eine Jeans oder so, die trotzdem sehr, sehr gut schützt. Man kann das sehen. Ich versuche aber, ne, das ist natürlich auch mein Kanal einfach dafür da, dass ich im präventiven Bereich da unterwegs bin und sage, okay, wir fahren alle Motorrad, wir sind letztendlich alle irgendwie eine eine Motorradfamilie. Ich bin zwar Polizist, aber letztendlich die Fahrphysik ist die gleiche und wir haben alle auch irgendwie Privatspaß am Motorradfahren. Aber es muss halt irgendwie so sein, dass es rechtlich in Ordnung ist, dass wir sicher unterwegs sind, aber innerhalb der rechtlichen Gegebenheiten. Ne? Und dass man trotzdem seine Skills weiterentwickeln kann, Trainings besuchen kann, damit wir einfach alle am Tagesende Spaß gehabt haben im sicheren Bereich und einfach sicher nach Hause kommen im Ganzen.
Jetzt sitzt du passendermaßen im Studio der Polizei Hessen Karriere. Wer sich das auf YouTube anschaut, sieht das in blauer Neonschrift hinter Chris. Und unstrittig ist ja, das zeigen verschiedene Befragungen, dass immer mehr InfluencerInnen werden möchten. Und damit die Frage an dich, wie sieht es denn karrieretechnisch bei der Polizei aus? Hast du den Eindruck, das ist ja auch Teil deines Auftrittes sozusagen, auch Werbung für die Arbeit der Polizei, der Motorradpolizei zu machen, dass der Nachwuchs noch Bock hat auf Polizei oder wollen alle einfach nur InfluencerInnen sein ohne Motorrad? Wie sieht die Nachwuchssituation bei euch bei der Polizei aus?
Also die Nachwuchssituation sieht gut aus. Nichtsdestotrotz machen wir natürlich trotzdem Nachwuchswerbung. Wir können immer neue, junge, dynamische Leute gebrauchen, die bei uns das Studium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst anfangen. Wir haben natürlich super viele Möglichkeiten. Ne? Also es gibt die Möglichkeit, tatsächlich Motorrad zu fahren später bei der Polizei. Es gibt aber auch noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Also man kann auch auf dem Pferd unterwegs sein, man kann auf dem Wasser unterwegs sein, auf dem Boot. Man kann zu Spezialeinheiten gehen, man kann aber ganz normal im Streifendienst unterwegs sein oder im kriminaltechnischen Bereich. Und ich kriege tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Anfragen, gerade was Motorrad betrifft. Also ich kriege ganz viele Anfragen, sag mal du, Motorrad bei der Polizei, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Wie geht denn das? Wie komme ich denn da hin? Wie ist das in Hessen geregelt? Und da stehe ich natürlich dann auch Rede und Antwort und versuche den jungen Leuten da Wege aufzuzeigen, wie man einen Job bekommen kann, der irgendwo dann natürlich auch Spaß macht, den ich vielleicht auch ein bisschen mit meinem Hobby verknüpfen kann. Und das ist bei der Polizei mit Sicherheit auch möglich, gerade wenn man dann sagt, okay, ich fahre wirklich gerne Motorrad.
Das war doch ein ganz hervorragender Ausklang dieser sehr spannenden Podcast-Folge. Chris, es war super genial von dir mal zu hören, wie der Arbeitsalltag so aussieht, was die Herausforderungen sind, was man so mitbringen muss oder eben auch nicht und wie die Ausbildung ausschaut. Das letzte Wort sei dir auf jeden Fall noch gegönnt, nachdem du quasi die Karrierechancen auch mal benannt hast, würde uns natürlich für dich interessieren, wie blickst du so auf die nächsten Jahre? Was wünschst du dir im Job, auf Instagram, im Motorraddienst und was können wir bei dir vielleicht auch noch so erwarten?
Ja, also mein Account geht natürlich weiter. Ich werde euch weiter mitnehmen auf meinem Weg. Kann natürlich auch sein, dass er irgendwann woanders hinführt ich mein Leben lang vielleicht nicht Motorrad fahre, sondern vielleicht auch mal im anderen Bereich bin. Und der Account ist natürlich auch dafür da, verschiedene Einblicke zu zeigen. Und dementsprechend heißt es nicht, dass es immer bei Motorrad bleiben wird. Es wird mit Sicherheit immer irgendeinen Motorradpart geben, weil es einfach ein Kernbestandteil meiner Freizeit ist. Dementsprechend wird das Ganze nicht verloren gehen. Aber letztendlich der Schwerpunkt wird erstmal bleiben, ne? Was die Fahrausbildung und Fortbildung betrifft. Da wird es auf meinem Account mit Sicherheit ganz viel noch zu geben. Und ich habe auch noch schon ganz viele Sachen vorgedreht. Also ich habe Material für die nächsten Wochen und Monate und werde auf jeden Fall da immer neuen Input geben. Vielleicht wird auch noch ein bisschen größer der Account, ich hoffe es. Momentan läuft es besser, als ich eigentlich gedacht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass er so groß wird. Freut mich sehr. Freut mich, dass ich so eine tolle Community mittlerweile habe, auf die ich blicken kann, mit der man toll interagieren kann, die immer interessiert ist. Und darauf freue ich mich sehr.
Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen und sind sehr dankbar dafür, dass du uns hier über eine Stunde an deinem Leben als Polizist, Influencer, Motorradfahrer hast teilhaben lassen. Die Daumen sind gedrückt für all das, was noch in Zukunft kommen möge. Ich freue mich natürlich auf, oder würde mich freuen vielmehr, wenn wir irgendwann vielleicht mal die Gelegenheit haben, persönlich uns auszutauschen, vielleicht eine ein oder andere Runde zu drehen. Und Gasgeflüster ist ja ein Stammtischformat. vielleicht ein Bierchen zusammen zu trinken. Und bis dahin sage ich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich, Chris. War super cool, dass du dir die Zeit genommen hast und hier Teil der Runde warst. Und natürlich auch ein dickes Dankeschön an Jan. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Aufnahme und wünsche euch da draußen viel Spaß in den nächsten Tagen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao alle zusammen, habt eine gute Fahrt, wo auch immer ihr unterwegs seid.
Vielen Dank für die Einladung, hat richtig Spaß gemacht mit euch.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.